Ja, einen schönen guten Abend auch von mir, sehr geehrte Damen und Herren. Also das war jetzt so viel Positives, eigentlich könnte ich jetzt Schluss machen. Das kann ja nicht besser werden. Ne? Aber jetzt bin ich hier und Sie sind auch da und dann möchte ich Sie doch über einige Punkte des Flüchtlingsrechts, der Flüchtlingspolitik informieren. Zur Migrationserfahrung, die eben angedeutet worden ist, also ich bin legal ausgereist, aber meine Eltern haben meine älteste Schwester im Alter von 10 Jahren über die Grenze geschickt, also es war noch keine Mauer, aber das war illegal und beim ersten Fluchtversuch, also sie ist mit Fluchthelfern gegangen, ist sie auch geschnappt worden und dann haben meine Eltern, dann war sie 11 Jahre, glaube ich, dann haben sie zum zweiten Mal rübergeschickt. Also insofern mittelbar habe ich als meine Familie eine Migrationserfahrung, aber also ich und meine andere Schwester und meine Mutter, wir sind dann legal ausgereist. Und zu dem Buch, das tut mir sehr leid, ich hätte es ja eigentlich auch mitbringen können, habe es auch schon ganz vergessen, weil es ja schon 2 Jahre her ist. Und das Ärgerliche an dem Buch ist, das ist zu früh erschienen. Ja, das ist 2015 im Mai erschienen und das, worüber wir heute reden werden, die Wendepunkte in der Flüchtlingspolitik, die sind doch erst dann im August, September, Oktober 2015 haben die stattgefunden. Man müsste also heute ein neues Buch schreiben, aber da sind auch genug andere Bücher auf dem Markt. Ich glaube, das lässt man mal lieber. Ja, Wendepunkte in der Flüchtlingspolitik. Ich finde es sehr interessant, dass auch sehr viele in meinem Alter hier sind. Und die haben auch schon mal andere Wendepunkte in der Flüchtlingspolitik erlebt, also zumindest in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts. Da will ich doch noch mal kurz drauf eingehen. Also das war schon ein Wendepunkt, weil der Artikel 16 Absatz 2, Satz 2 des Grundgesetzes, Absatz 2 geändert worden ist. Und zwar das Grundrecht ist erheblich eingeschränkt worden. Damit hat der Flüchtlingsschutz in Deutschland nicht aufgehört, in dem Sinne, dass jetzt keiner mehr kommen konnte. Aber Menschen, die über ein sicheres Drittland und alle EU-Staaten waren sichere Drittländer gekommen sind, konnten diesen Asylanspruch nach Artikel 16 des Grundgesetzes nicht mehr geltend machen. Und zum anderen sind Menschen aus bestimmten Ländern, die man sichere Herkunftsstaaten nennt, da komme ich nachher noch zu, die sind praktisch in ein verkürztes Verfahren, was kein faires Asylverfahren meiner Ansicht nach ist, hineingezwungen worden. Insofern hat es dann schon erhebliche Einschränkungen gegeben und eben auch genauso ein verkürztes Verfahren, das Flughafenverfahren an 5 deutschen Flughäfen. Wer aus einem sicheren Herkunftsstaat kommt oder keine gültigen Reisedokumente dabei hat, der musste dann in dieses verkürzte Verfahren. Er durfte in die Bundesrepublik nicht einreisen. Auf dem bedeutendsten Flughafen in Frankfurt ist dann praktisch die Fiktion erhoben worden, die sind noch nicht in Deutschland. Und selbst wenn jemand krank war und er konnte im Flughafenkrankenhaus nicht behandelt werden, musste nach Frankfurt Höchst oder die Uniklinik, dann wurde die Fiktion aufgestellt, dass die Einreise nach Deutschland noch nicht erfolgt ist, damit man ihn praktisch vor der Einreise, wenn das negativ ausgeht, das Schnellverfahren wieder zurückschicken konnte. Also das waren schon sehr bedeutende Änderungen. Das war ein Wendepunkt in der Flüchtlingspolitik in Deutschland. Aber es ist zum Teil aufgefangen worden durch Entwicklungen auf der europäischen Ebene. Die europäische Flüchtlingspolitik hat doch hat einen Fortschritt gebracht, auch in Deutschland zum Beispiel zum Begriff, wer ein Flüchtling ist. Also in Deutschland war die Möglichkeit, nach Deutschland zu kommen und einen Asylantrag zu stellen, größer, aber der Begriff Flüchtlinge wurde enger definiert. Und das hat sich durch die europäische Rechtsprechung und auch durch das europäische Recht ausgeweitet. Zum Beispiel religiöse Verfolgung. Also wenn jemand in Pakistan, Angehörige der Religionsgemeinschaft der Ahmadiyya, denen ist es verboten, in der Öffentlichkeit sich zu ihrem Glauben zu bekennen und für den Glauben zu werben. Das haben, und wenn dann jemand hier nach Deutschland gekommen ist und einen Asylantrag gestellt hat, war die Frage, ja, ist das jetzt ein Verfolgter wegen seiner religiösen Zugehörigkeit oder kann man ihm zumuten, zu Hause mit Freunden, aber eben nicht im externen Bereich, seinem Glauben nachzugehen. Also das ist in Pakistan am Strafgesetzbuch nicht verboten. Und eben auch Angriffe von der Bevölkerung her, also weil die Ahmadiyya-Glaubensgemeinschaft als eine Abweichlergemeinschaft, eine Ketzergemeinschaft sozusagen gilt. Und da hat die deutsche Rechtsprechung über 20 Jahre lang die Auffassung vertreten, wenn die Leute zu Hause ihre Kulthandlungen begehen können, außerhalb der Öffentlichkeit, dann ist das Verbot, sich draußen zu seinem oder ihrem Glauben zu bekennen, nicht so gravierend. Das ist kein schwerwiegender Eingriff in die Religionsfreiheit, das ist zuzumuten. Man sagte dann, das ist das Forum Internum, man kann im Forum Internum, im Inneren, im internen Bereich seinem Glauben nachgehen. Dass man das im externen Bereich nicht tun kann, ist zwar eine Einschränkung des Menschenrechts auf Religionsfreiheit, aber ist nicht so schwerwiegend und gravierend, ist also zuzumuten, dass man das akzeptiert. Das europäische Recht hat eine andere Auffassung vertreten und der Europäische Gerichtshof in Luxemburg hat dann auch vor einigen Jahren entschieden, dass zur Religion, also das Verbot, sich zu seinem eigenen Glauben in der Öffentlichkeit zu bekennen, ein schwerwiegender Eingriff in das Menschenrecht auf Religionsfreiheit ist. Und seitdem folgen dann auch die deutschen Gerichte aus dem Bundesverwaltungsgericht. Es war ein langer Kampf und da haben die Anwälte sehr lange für gekämpft. Also das war ein Beispiel dafür, dass im Europäischen, dass durch die Entwicklung des europäischen Flüchtlingsrechts das Asylrecht in Deutschland qualitativ, also was den Flüchtlingsbegriff bedeutet, breiter geworden ist, stärker geworden ist. Also dieser Wendepunkt mit großen Nachteilen in den 90er Jahren hat aber auch positive Entwicklungen gebracht. Jetzt 2015, das ist ein Wendepunkt, der sehr bemerkenswert meiner Ansicht nach ist, weil, wenn ich das rekapituliere, die Zahlen von Flüchtlingen waren 2007 in Deutschland auf dem Tiefpunkt, waren also relativ wenig. Und das stieg immer mehr und ab 2012 waren die Steigerungen wurden immer größer. Ja? Es ist aber wenig getan worden, auch das bewältigen zu können. Dann die Rückstände bei der Bearbeitung beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge der Anträge, die waren schon groß. Aber man hat dann gesagt, naja, das Bundesamt soll dann mal aufgestockt werden. Aber das waren 2014 hat man 500 Stellen zusätzlich eingestellt oder bewilligt und hat dann aber gesagt, dann müssen die Asylanträge auch in 3 Monaten beendet sein, was eine völlig unmögliche Forderung war. Aber das war die Illusion, wenn die Politik Geld gibt, dann muss das auch alles ganz schnell gehen. Also Schnelligkeit und dann kann man sagen, was ist jetzt wichtiger, Gründlichkeit oder Schnelligkeit. Gut, und das ist aber alles praktisch weggewischt worden durch den starken Zugang 2015. Und wie kommt es zu dem starken, da gibt es mehrere Gründe, warum es denn zu diesem starken Zuwachs von Asylsuchenden 2015 gekommen ist. Zum einen, der Hauptteil der Asylsuchenden kam ja aus Syrien oder kommt auch heute noch aus Syrien. 2011, Beginn der, nach dem arabischen Frühling in den anderen Ländern, also auch der Aufstand in Syrien und dann Beginn der Kämpfe. Menschen sind in ihre Nachbarländer geflohen, Jordanien, Libanon. Sie müssen sich auch von den Zahlen her vorstellen, der Libanon 4,5 Millionen Einwohner, davon heute 1 Million oder noch etwas mehr an Flüchtlingen. Das muss man sich mal im Verhältnis sehen, wenn das auf Deutschland bezogen wäre, wären das 18 bis 20 Millionen Flüchtlinge. Das heißt jetzt nicht, dass ich das jetzt fordere, dass wir 20 Millionen Flüchtlinge aufnehmen, aber zeigt eben auch, wie Belastung in vielen Staaten ist. Gut, die Leute sind dort untergekommen, auch in Jordanien, auch in der Türkei. Aber dann kamen natürlich 2014, 2015 zwei Elemente hinzu. Viele Leute, die die Illusion oder die Vorstellung hatten, wir sind vielleicht ein Jahr im Exil oder im Fluchtaufnahmeland, vielleicht 2 Jahre und dann können wir zurück, dann ist der Krieg in Syrien zu Ende. da hat sich gezeigt, das ist nicht abzusehen, das Ende, und dass wir zurückkehren können. Und zum anderen kommt hinzu, dass die Welternährungsorganisation ihre Mittel zur Unterstützung der Flüchtlinge in diesen Ländern um Syrien herum drastisch kürzen musste, weil die Geberländer ihre Versprechen, Geld zu geben und die Flüchtlinge zu unterstützen, nicht gegeben haben. Also in der Situation, die Hoffnung, man kann bald zurückkehren oder in absehbarer Zeit, das stellt sich immer mehr heraus, das wird nicht umsetzbar sein. Und zum anderen die Situation, dass die Ernährungszuschüsse, wenn man dort keine Arbeit gefunden hat, und die meisten Leute haben dort keine Arbeit gefunden, die sind erheblich gesenkt worden. Also ist das mit ein Grund, jetzt müssen wir was ändern, jetzt müssen wir ein anderes Zufluchtland finden. Und wie das eben ist über Internet heutzutage und Leute, die dann schon hier sind, Landsleute, die sagen, hier geht es uns toll, egal ob es stimmt oder nicht. Ja, es werden ja auch immer Erfolge vermittelt. Und selbst kritische Worte, wie die Aufnahmesituation in Europa ist und dass man nicht überall gerne aufgenommen wird, das wird zur Seite gewischt, das wird man nicht wahrhaben. Ist auch menschlich, wenn man sagt, ich muss aus einer Situation heraus, dann sieht man viele Sachen optimistischer, als sie in der Realität sind. Also das war die Situation 2015, warum immer mehr Flüchtlinge gekommen sind. Dann erinnern Sie sich vielleicht noch, da gab es ja so eine Auseinandersetzung, die Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte ja eine Schule, glaube ich, in Rostock besucht und da war die Geschichte mit der libanesischen Schülerin. Und die dann mit der Kanzlerin auch gesprochen hat, wie das bei solchen Veranstaltungen ist, das ist ja auch sehr publikumswirksam, medienwirksam, und die dann gesagt hatte, aber sie möchte doch, dass ihre Familie hier bleiben kann. Und dann sagt die Bundeskanzlerin, es so ungefähr, ich weiß den genauen Wortlaut nicht, es können nicht alle können hier bleiben. Und da ist sie ja von den Medien sehr stark angegangen worden, dass sie so überhaupt kein Gefühl hat, wie man mit so einem jungen Mädchen umgehen kann, hartherzig und so weiter. Ich glaube, dass sie auch getroffen hat. Ja, sie hat erzählt, aber wahrscheinlich auch zu knapp, wie die Rechtslage ist in Deutschland, und die Chancen für Flüchtlinge aus dem Libanon in Deutschland sind nicht so hoch. Ja? Das muss man eben auch sehen. Also, aber sie hat es eben sehr trocken und abwehrend so gesagt. Also da ist sie kritisiert worden. Und dann gab es die Situation, dass ja immer mehr Menschen über die sogenannte Balkanroute Richtung Ungarn, Österreich, Deutschland, Schweden gekommen sind oder kommen wollten. Und im August, das war das letzte Woche, der Prozess gegen die Schlepper begonnen hat, im August dann auf dem Parkplatz auf einer österreichischen Autobahn dann dieser Tiefkühltransporter gefunden wurde, wo 71 Asylsuchende erstickt worden waren. Also dieses schlimme Bild, Leute wollen sich retten und dann werden die sozusagen von Schleppern zu Tode gebracht, dass sie da erstickt sind. Und dann die Szene weiter. Die Menschen wurden immer mehr und die Balkanstaaten und Ungarn versuchten, die Menschen zu stoppen. Und diese Situation am Hauptbahnhof in Budapest, dass die Menschen unter ganz schlimmen Bedingungen da tagelang hausten und dann, dass auch andere zu Fuß über die Autobahn, also ein Marsch über die Autobahn war, das hat die Bundeskanzlerin dann doch bewogen, nach Rücksprache mit dem österreichischen Bundeskanzler Faymann und auch dem schwedischen Premierminister zu sagen, wir nehmen Menschen auf, wir können diese unwürdige Situation jetzt dann einfach nicht zugucken, sondern wir müssen handeln. Parallel Mitte August, so um den 21. August rum, hatte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, also die Behörde, die als erste über Asylanträge entscheidet, gesagt, Syrer, die kommen, werden wir nicht nach der Dublin-Regelung, sage ich nachher zu, in das zuständige andere Land schicken. Denn die Dublin-Regelung ist so, dass in der Regel der Staat, den man in der EU zuerst betreten hat, dass dieser Staat für die Durchführung von Asylverfahren zuständig ist. Das hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge für Syrer aufgehoben. Das hat sich in Windeseile verbreitet, auch über die sozialen Medien. Und es wurde so interpretiert, Deutschland lädt jetzt die Syrer ein, nach Deutschland zu kommen. Also das, so kommt das dann auch alles zusammen, dass die Ereignisse sich überschlagen haben und nicht alles, was beabsichtigt war, ist dann so eingetreten, wie es beabsichtigt war, sondern die Ereignisse haben sich dann selber entwickelt. Also das war die Situation vor dem 4. und 5. September und dann hat die Bundeskanzlerin eben nach Rücksprache mit Schweden und Österreich gesagt, wir nehmen die Leute auf. Dann, was Sie vorhin im Vorlauf gesehen haben, die Bilder Welcome, Refugees Welcome und so weiter. Ich habe das selbst in München und Frankfurt gesehen. Das war schon sehr beeindruckend, wie viele Menschen dahin gekommen sind und gesagt haben, wir müssen den Menschen helfen. Und auch Leute, die sich vorher für dieses Thema wenig oder gar nicht interessiert haben, die einfach gesagt haben, wir müssen hier helfen. Auch wahrscheinlich auch so das Gefühl, was bei vielen, glaube ich, auch von Ihnen dabei ist, naja, uns geht es hier sehr gut in Deutschland, trotz aller Kritik, die man immer wieder hat. Uns geht es sehr gut. Wir haben hier auch 70 Jahre lang im Frieden gelebt. Anderswo ist eine ganz schlimme Situation. So, wir wollen jetzt auch unseren Beitrag sozusagen machen, den Leuten, die viel ärmer und schlimmer dran sind, dass man denen hilft. Ich glaube, das war eine ganz starke Motivation und wir wollen zeigen, dass Deutschland eben ein Land ist, das sich nicht an Kriegen beteiligt, sondern wir helfen Leute, die in der Not sind und wir wollen ihnen helfen. Nun ist diese Entscheidung in der Regierungskoalition ja nicht einheitlich begrüßt worden. Das wissen Sie. Die CSU hat sich stark dagegen positioniert. Auch in der SPD gab es Kritik an dem Vorgehen. Und diese Zusage, wir nehmen die Menschen auf, ist praktisch gleich der Wendepunkt von dem positiven Erlebnis zu der negativen Entwicklung. Also wenn ich jetzt noch gesehen habe vorhin, also wie Obama die Kanzlerin lobt für ihre Flüchtlingspolitik oder gelobt hat, es begrüßen auch heute sehr viele kunstschaffende Künstler, Musiker, also finden nach wie vor die Bundeskanzlerin als die Hüterin des Flüchtlingsrechts oder so. Und die kriegen nicht mit, was danach eigentlich alles passiert ist. Also diese wunderbare Geste und auch Tat der Aufnahme von Menschen hat gleichzeitig dazu geführt, dass alles, was oder das meiste, was bis gerade noch wenige Monate vorher an Verbesserungen zum Flüchtlingsschutz erreicht worden ist, dass das rückgängig gemacht worden ist. Und da komme ich eben auch noch zu, es sind noch schlimmere Sachen geplant, also dass man sich so nicht vorstellen konnte. Also das ist eine doppelsichtiges Ereignis. Also deshalb stimmt dieser Wendepunkt eigentlich im Titel sehr gut, weil es einmal ein sehr positives Zeichen war. Also Deutschland ist natürlich von anderen Ländern und Politikern in anderen Ländern auch kritisiert worden. Die halten die Regierung für völlig bescheuert, dass man überhaupt Flüchtlinge aufnimmt. Ne? Aber in der Medienwelt, in der Kunst, Künstlerwelt und eben bei bestimmten Politikern im Ausland kam das sehr gut an. Aber es hat dazu geführt, also der Satz, wir schaffen das, ist ja nicht zurückgenommen worden, aber durch den Druck hat die Bundesregierung natürlich hat leider sehr viele Maßnahmen rückgängig gemacht und verschlechtert. So, und dann würde ich jetzt erstmal also das nochmal, praktisch nochmal die Punkte, Aufnahme der in Ungarn gestrandeten Flüchtlinge, wir schaffen das, Willkommenskultur, Lob und Kritik für Aufnahme von Flüchtlingen. Im Meinungsbild War dann aber auch ein weiterer kleiner Wendepunkt, Silvester 2015 in Köln. Das hat viel auch in der Willkommensbewegung kaputt gemacht. Ich hatte mit dem Kölner Flüchtlingsrat auch nochmal gesprochen und die sind schon der Meinung, es sind noch viele Leute da, die aktiv sind, aber es sind auch viele abgesprungen, die verunsichert sind und sagen, ja, wenn das so ist, dann bin ich nicht mehr so aktiv. Also das war der zweite entscheidende Punkt, der dann danach gekommen ist. Weltweit, das ist vorhin schon mal angeklungen, jetzt will ich erst mal sagen, wie viele Menschen gibt es denn, wie viele zählt man, was sind das für Gruppierungen, die dort sind. Der Vertreter von UNICEF hat ja auch die Kinder das dargestellt. Der Hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen, UNHCR, hat zu Ende des Jahres 2016 jetzt gezählt 65,3 Millionen Menschen auf der Flucht. Die Unterscheidung sind diese Binnenflüchtlinge zum einen, internally displaced persons, das sind also Menschen, die gar nicht aus ihrem Herkunftsland herausgekommen sind, sondern innerhalb ihrer Länder von einer gefährdeten Situation oder einem Gebiet, wo sie in Gefahr sind, in ein anderes fliehen, wo diese Gefahr so nicht droht. Im klassischen Sinne sind das keine Flüchtlinge, weil sie von der Genfer Flüchtlingskonvention nicht erfasst werden, aber die Vereinten Nationen haben dem Hohen Flüchtlingskommissar den Auftrag gegeben, sich auch um diese Binnenvertriebenen zu kümmern, soweit er da eine Möglichkeit zu hat. Also soweit die Herkunftsländer, die Länder, wo die Flüchtlinge bleiben, sie den UNHCR überhaupt dort hereinlassen. 21 Millionen Flüchtlinge, das sind die Menschen, die sich außerhalb ihres Heimatlandes bzw. des Landes des rechtmäßigen Aufenthaltes aufhalten. Und dann kommen noch die 3,2 Millionen dazu, die um Asyl nachsuchen, aber noch nicht als Flüchtlinge oder noch keinen Schutz bekommen haben. Und insgesamt geht man von über 4,5 Millionen Flüchtlingen in Europa aus. Das ist, glaube ich, für die Diskussion auch sehr wichtig, weil ja doch immer gesagt wird, aber wir können doch in Deutschland nicht alle aufnehmen und in Europa nicht alle aufnehmen. Wenn man das weltweit sieht, dann sind 4,4 Millionen, ist schon eine ganze Menge, aber wenn man es im Verhältnis zu anderen sieht, sollte Europa sich da etwas zurückhalten in der Bewertung. Also die meisten Flüchtlinge sind nach wie vor werden in den ärmsten Ländern aufgenommen. Jetzt wird es natürlich wieder schwierig mit dem Vergleich, weil natürlich die Aufnahmebedingungen in anderen Ländern auch nicht mit denen jetzt in Europa zu vergleichen sind. Also die Vergleiche sind immer sehr schwierig dort zu machen. Aber das ist, glaube ich, für Diskussionen ganz gut, dass man da diese Zahlen auch im Hintergrund hat. Und die Hauptherkunftsländer, das ist nicht überraschend, zumindest bei Syrien, wo eben mehr Syrer im eigenen Land geflohen sind in andere Gebiete, aber eben 5 Millionen praktisch außerhalb von Syrien sich aufhalten. Afghanistan 2,7 Millionen, Somalia 1,1 und jetzt kommt in diesem Jahr kommen Flüchtlinge aus Südsudan hinzu und was wir so gar nicht im Blick haben, bei Binnenvertriebenen steigt die Zahl der Binnenvertriebenen in Kolumbien sehr stark. Also die Friedensverhandlungen haben nicht zu dem Erfolg bisher geführt, dass Menschen sicher sind, sondern es müssen immer wieder Menschen ihre Heimatgebiete verlassen. So, jetzt möchte ich auf die rechtlichen Grundlagen oder menschenrechtlichen Grundlagen des Flüchtlingsschutzes kommen. Und jetzt habe ich leider, am Amnesty-Tisch war nicht dieses kleine blaue Heft, ne, mit den Menschenrechten drin. Das haben wir sonst eigentlich immer. Und ich habe es nicht gesehen oder vielleicht war es schon ausverkauft. Ne, haben wir nicht gehabt. Ja gut, und da stehen eben die Menschenrechte drin. Und da könnte man viele sagen, die hierher kommen, ja, das steht uns doch menschenrechtlich zu. Es gibt doch das Menschenrecht auf Freizügigkeit. Ja, es gibt ein Menschenrecht, das sich Menschenrecht auf Freizügigkeit benennt. Das ist Artikel 13 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Nun muss man sagen, die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte ist rechtlich nicht bindend. sondern ist praktisch ein Programmsatz der Vereinten Nationen. Jeder Staat, der Mitglied ist, muss sich dazu bekennen. Aber das gibt ja das Programm der Weltgemeinschaft hin, wie sich mit den Menschenrechten, also wie sie sich zu den Menschenrechten verhält. Und die Menschenrechte finden aber auch Niederschlag dann in verschiedenen Menschenrechtsverträgen, die wiederum bindend sind und Rechte für Betroffene geben. Aber dieser Artikel 13 Absatz 2 sagt, jeder Mensch hat das Recht, jedes Land einschließlich sein eigenes zu verlassen, sowie in sein Land zurückzukehren. Es gibt aber keinen Rechtsanspruch, in einem bestimmten Land aufgenommen zu werden. Es ist eher der Anspruch gegen das eigene Land, das man verlässt, dass man deshalb nicht bestraft wird. Also es ist praktisch ein Menschenrecht, was sich entwickelt hat gegen Republikfluchtbestrafung. Ja, dass also nicht jemand, der sein Land verlässt, unerlaubt verlässt, dass der bestraft wird, sondern dass er zurückkehren kann. Das ist dieses Menschenrecht. Zurückkehren verbietet zum Beispiel auch, dass Menschen die Staatsangehörigkeit entzogen wird gegen ihren Willen. Also die Menschenrechte haben sich natürlich auch entwickelt, was in der Sowjetunion, in Deutschland, in der Nazizeit passiert ist. Und da sind ja auch Menschen ausgebürgert worden. Und dagegen richtet sich das. Und danach, weil die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 1948 entstanden ist, also in Zeit schon des Kalten Krieges, der angefangen hat, dass man dann auch gegen die Republikfluchtbestrafung dieses Menschenrecht verankert hat. Und dann steht hier in Staatensouveränität, also die Staaten pochen nach wie vor darauf, dass sie entscheiden, wen sie bei sich hereinlassen und wem sie ihren Aufenthalt geben. Das ist das Prinzip der Staatensouveränität. Jeder Staat kann das selber entscheiden. Jetzt könnten wir ja dann praktisch mit dem Asyl- und Flüchtlingsrecht jetzt Schluss machen, weil wenn das die Staatensouveränität ist, dann hilft das nicht weiter. Aber es gibt noch ein Menschenrecht zu Asyl. Das ist Artikel 14, Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Jeder Mensch hat das Recht, in anderen Ländern Asyl vor Verfolgung zu suchen und zu genießen. Und jetzt hat die Europäische Union, das steht dann drunter, die hat eine Grundrechtecharta und da wird das noch ein bisschen weiter ausgeführt. Jetzt, wenn Sie den Satz sehen, jeder Mensch hat das Recht, in anderen Ländern Asyl vor Verfolgung zu suchen und zu genießen, könnte Ihnen auch auffallen, dass da vielleicht was fehlt. Denn ja, oder fällt es jemand spontan ein, was dort fehlen könnte in dem Satz? Ja gut, dann sage ich es, und sonst haben wir mit der Zeit sowieso schon ziemlich weit nach hinten. Es fehlt eigentlich das zu suchen, zu erhalten und zu genießen. Also das war im ursprünglichen Entwurf der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte drin und dann haben doch die Staatenvertreter gemerkt, das geht uns zu weit. Also Menschenrechte hin und her, aber wir wollen ja, wie es vorher war, Prinzip der Staatensouveränität letzten Endes selbst entscheiden. Das heißt hier auch wieder eigentlich der erste Ansatz, das Recht gegenüber dem eigenen Staat, das Land zu verlassen und in einem anderen Staat um Asyl, um Schutz nachzusuchen. Gleich. Und dann, wenn man das bekommen hat, diesen Asylstatus, jetzt ist die deutsche Übersetzung vielleicht nicht so glücklich, also to enjoy, das heißt also dann die Rechte auch in Anspruch zu nehmen. Ja, das ist also das Entscheidende, aber es fehlt ein Rechtsanspruch, Asyl zu bekommen. Also deshalb ist dieses Menschenrecht auf Asyl, müsste eigentlich richtiger heißen, Menschenrecht auf Asylsuche, ja? Sondern das ist zwar etwas langatmiger, aber das ist eigentlich korrekter. Natürlich hört sich an, Menschenrecht auf Asyl oder Asyl ist Menschenrecht, hört sich griffiger an und hat ja auch eine politische Aussage, die man machen will. Aber rechtlich korrekt ist es nicht so ganz. Jetzt, wie gesagt, dann könnte man ja eigentlich schon aufhören, wenn man sagt, also hier, es gibt gar keinen Rechtsanspruch drauf, da jeder Staat kann dann entscheiden, du kannst zwar suchen, aber du findest kein Asyl, dich nehmen wir nicht. Es gibt aber eine Durchbrechung dieses Prinzips der Staatensouveränität, und zwar ist das die Genfer Flüchtlingskonvention, also hier die Abkürzung GFK, und da gibt es einen entscheidenden Satz oder einen Artikel, das ist der Artikel 33, den nennt man Refoulement-Grundsatz, also refouler aus dem Französischen, nicht zurückschieben, zurückweisen. Und dieser Grundsatz sagt, keiner der Vertragsstaaten dieser Genfer Flüchtlingskonvention darf einen Flüchtling dorthin ausweisen oder zurückschieben, in dem das Leben, die Freiheit, bedroht sein würde. Und dann kommen bestimmte flüchtlingsrelevante Merkmale, wie das Wort Rasse, was wir in Deutschland eigentlich nicht so gerne verwenden wollen, aber es steht nun mal in internationalen Verträgen drin. Man kann auch sagen, wegen der ethnischen Herkunft, Religion, wegen der Religionszugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit zu einer Staatsreligion, Staatsangehörigkeit, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe, da komme ich gleich noch zu, oder wegen der politischen Überzeugung. Das ist so das Gängigste. Also wenn jemand einen Regierungschef kritisiert, einen kritischen Artikel schreibt, deshalb ins Gefängnis kommt, wird er wegen der politischen Überzeugung bedroht oder ist dann gefährdet. Also dieser Grundsatz ist ganz entscheidend für den Flüchtlingsschutz. Und es gilt auch nach dem Völkergewohnheitsrecht, gilt dieser Grundsatz auch für Staaten, die die Genfer Flüchtlingskonvention nicht unterzeichnet haben. Also von den 193 UN-Staaten haben um die 150 die Genfer Flüchtlingskonvention unterzeichnet. Also auch, es gilt auch für die Staaten, die das nicht unterzeichnet haben. Und wichtig ist, dass dieser Grundsatz, dieses Refoulementverbot auch vorwirkend gilt, wenn jemand sagt, ich bin ein Flüchtling. Denn die Staaten können ja sagen, ja, Flüchtlinge schicken wir nicht zurück, aber wenn jetzt jemand kommt, wissen wir doch gar nicht, ob es ein Flüchtling ist. Also diese Vorwirkung des Refoulementverbots bedeutet, den Rechtsanspruch auf Zugang zu einem fairen und effektiven Überprüfungsverfahren der vorgetragenen Gründe. Also das ist das, was wichtig ist. Also man kann nicht im Mittelmeer jemanden abfangen und zurückschicken, ohne, wenn er sagt, ich bin Flüchtling, ohne dass eine Überprüfung stattgefunden hat. Da halten sich viele Staaten nicht dran, nicht nur im Mittelmeer, sondern weltweit. Aber das ist die rechtliche Grundlage. Passt vielen Staaten nicht. Nochmal zum Flüchtling, weil das dieses Refoulementverbot eben war, hier noch ein bisschen besser aufgegliedert. Also Sie müssen eine begründete Furcht vor Verfolgung haben und dann kommen eben die Merkmale. Ethnische Herkunft, Religion, Nationalität, das ist, kann auch Volkszugehörigkeit heißen, kommt auch aus dem Englischen und ist im Deutschen dann nur mit Nationalität übersetzt worden. Aber Kurden zum Beispiel, die sich auf die kurdische Volkszugehörigkeit berufen und sagen, deshalb werde ich verfolgt, die fallen auch unter diesen Begriff Nationality. Ja. Und wichtig ist Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe. Das ist quasi ein Auffangtatbestand, der gerade noch in die Genfer Flüchtlingskonvention reingekommen ist, weil viele, die dort daran mitgearbeitet haben, gesagt haben, wir wollen doch nicht nur eine Konvention, ein Vertragswerk für 10 Jahre machen, sondern man weiß ja nicht, was sich alles noch entwickelt, also ein Auffangtatbestand. Und heute fallen darunter eben auch Menschen, Homosexuelle, das ist eine bestimmte Gruppe, die abgrenzbar ist. Und wenn sie wegen ihrer homosexuellen Neigung oder Handlungen verfolgt werden, dann würden sie auch ein flüchtlingsrelevantes Merkmal erfüllen. Genauso wie Frauen, die in muslimischen Ländern, die westlich geprägt, westlich erzogen sind, sich an bestimmte Kleidungsvorschriften oder nicht halten wollen oder auch Zwangsverheiratung nicht folgen wollen und die deshalb das Land verlassen und denen dort Strafe drohen würde, muss nicht von der staatlichen Seite sein, kann eben auch von der Familie herkommen und der Staat schützt nicht vor diesen Übergriffen, die würden also auch unter diese bestimmte soziale Gruppe fallen. Dann, was ich vorhin schon mal gesagt habe, sie müssen sich außerhalb des Herkunftslandes befinden und können praktisch nicht zurück aus Angst vor Verfolgung, sie können nicht in ihr Heimatland zurück, also ist ihnen nicht zuzumuten, dass sie dort zurückkehren können. Jetzt, was ist eine Verfolgungshandlung? Das ist, also nicht jede Verletzung von Menschenrechten ist eine Verfolgungshandlung im Sinne des Flüchtlingsrechts. Also nicht alles, was schlecht ist, da kann man nicht gleich sagen, deshalb muss ich mein Land verlassen und suche woanders Schutz. Es muss schon eine schwerwiegende Verletzung grundlegender Menschenrechte sein, Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit. Also die Juristen können sich orientieren an Artikel 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention. Diese Menschenrechte, die dort angesprochen, also der Artikel 3, der das Verbot der Folter oder unmenschlichen, erniedrigenden Behandlung oder Bestrafung verbietet und dann auch die Rechte, die notstandsfest sind. Also Staaten können bei der Europäischen Menschenrechtskonvention bestimmte Menschenrechte für vorübergehend aussetzen, bestimmte aber nicht. Und das sind eben die Eingriffe in Leib, Leben oder Freiheit ohne nachvollziehbare Gründe. Also es muss eine schwerwiegende Verletzung drohen. Das lasse ich jetzt mal weg. Und die Verfolgung kann vom Staat ausgehen und Parteien und Organisationen, die den Staat oder wesentliche Teile beherrschen, und auch nichtstaatliche Akteure. Und das ist einer der Unterschiede zwischen dem deutschen Asylgrundrecht nach Artikel 16a. Dort muss die Verfolgung vom Staat ausgehen. Das europäische Recht hat aber auch die Verfolgungshandlung von nichtstaatlichen Akteuren hinzugezogen. Also wenn Sie jetzt in einem Land von den Taliban verfolgt werden, dann gilt das auch als eine Verfolgung im Sinne des Flüchtlingsrechts. Es ist nicht erforderlich, dass es nur der Staat ist. Aber das ist die Unterscheidung, Artikel 16a, eine der wesentlichen Unterscheidungen, und Flüchtlingsschutz nach dem europäischen oder internationalen Flüchtlingsrecht. Da will ich jetzt noch mal kurz drauf eingehen, innerstaatliche Fluchtalternative. Selbst wenn Ihnen Gefahr in einem Land droht, kann es ja Gebiete sein, wo man sicher ist. Das hatten wir ja eben bei den Binnenvertriebenen auch schon, dass die ihr Land gar nicht verlassen oder verlassen können, weil sie die Mittel nicht dazu haben, aber in einem anderen Teil sicher sind. Und das ist auch möglich. Jetzt ist dieses Thema aktuell geworden bei Afghanistan. Ja? Und das Wendepunkte im September: Aufnahme der Flüchtlinge. Im Oktober erklärt Bundesinnenminister de Maizière, es kann nicht sein, dass die Afghanen die zweitstärkste Gruppe von Asylsuchenden in Deutschland sind und die Bundeswehr ist dort in Afghanistan. Das heißt, seitdem wurde stark versucht, wie kann ich verhindern, dass afghanische Asylsuchende nach Deutschland kommen und wie kann ich die zurückbringen. Die bisherige Politik war, wir hatten eine Schutzquote von über 60% der Asylantragsteller, also das Bundesamt, nur die Verwaltungsinstanz, die entschieden hat, war weit über 60%. Wenn Sie nur die Fälle nehmen, die inhaltlich entschieden sind, also wir haben ja auch Fälle, wo gesagt wird, Deutschland ist gar nicht zuständig, du musst nach Italien, das sind dann die nicht inhaltlichen Entscheidungen. Wenn man nur die inhaltlichen nimmt, war bis 2014 die Schutzquote bei 75%. Jetzt ist sie, zurzeit liegt die Schutzquote bei 50%, weil man eben versucht zu sagen, aber es gibt doch Möglichkeiten, es gibt doch Regionen, die für die Einzelnen sicher sein können, und besonders für junge Männer in Kabul kann man sicher sein. Das stimmt aber nicht so ganz überein mit den Anforderungen, den rechtlichen Anforderungen an eine innerstaatliche Fluchtalternative. Es muss das Gebiet bezeichnet werden, wo man denn sicher sein kann. Ja, und da muss man auch nachweisen, dass die Sicherheit vor Verfolgung nicht nur heute ist, sondern auch auf absehbare Zeit, die nächsten 2-3 Jahre, man davon ausgehen kann in der Prognose, dass dort die Menschen sicher sind, wenn sie zurückgeschickt werden. Dann muss das Gebiet auch sicher und legal erreichbar sein. Also man kann nicht sagen, du bist mit einem Schlepper gekommen und dann kannst du auch mit dem Schlepper wieder zurückgehen. Das geht nicht, ja? Sondern es muss eine sichere und legale Erreichbarkeit sein. Und dann muss das auch zumutbar sein, dass man sich dorthin niederlässt. Es muss auch eine legale Existenzsicherung sein. Man kann jemanden nicht darauf verweisen, dass er dort bettelt oder stiehlt und sich sein Geld mit kriminellen Handlungen, sein Einkommen verschafft. Das wird bei der jetzigen Absicht, also seit Dezember letzten Jahres, wird ja monatlich nach Afghanistan abgeschoben, das wird nicht hinreichend berücksichtigt. Während viele Fälle sind ja nicht so ganz bekannt, die Journalisten haben ja dann herausgefunden, wer abgeschoben ist und zurückgeschoben worden sind. Da heißt es immer Straftäter und Gefährder, da würde ich sehr vorsichtig sein. Also die meisten Leute, die dort abgeschoben worden sind, waren mehrere Jahre hier in Deutschland, hatten eine Arbeitsstelle oder die jungen Leute, die erst vor kurzem gekommen sind, hatten eine Ausbildungsduldung gehabt, wenn sie abgelehnt worden sind. Der zweite Punkt und dann, warum in der Vergangenheit eben, es gibt zwei Punkte, warum dann nicht abgeschoben wurde. Zum einen, weil Afghanistan die Menschen nicht zurückgenommen hat. Das hat aber die Bundesregierung mit anderen EU-Partnern beseitigt, dieses Hindernis. Also Afghanistan, obwohl der Flüchtlingsminister in Afghanistan sagt, wir können die Leute gar nicht zurücknehmen, das funktioniert gar nicht, wir haben genug Probleme, hat aber die Regierung Geld bekommen und hat damit gesagt, okay, wir akzeptieren auch, wenn die Identität geklärt ist, wir brauchen keine normalen Reisedokumente, die Hindernisse der Abschiebung, die sind geringer geworden und vorher klappte das eben nicht. Und meiner Ansicht nach auch, selbst wenn diese Menschen keinen Schutzstatus als Flüchtlinge bekommen haben, glaube ich, dass die meisten Länderinnenminister aus humanitären Überlegungen auch gar kein Interesse hatten, Menschen zurückzuschicken in dieses Krisen- und Kriegsgebiet. Das gilt jetzt eben nicht mehr. Jetzt, auch vor der Bundestagswahl, wird eben auf hart gespielt. Und da will man, Sie sehen es ja jetzt auch am Beispiel mit dem Angriff auf die deutsche Botschaft, dann sollte die Abschiebung gestoppt werden. Die Abschiebung gestoppt werden, dann sollten sie wieder aufgenommen werden. Und warum würden sie jetzt nicht aufgenommen? Weil die deutsche Botschaft nicht in der Lage ist, die Verpflichtung mit Afghanistan zu erfüllen, die Leute in Empfang zu nehmen und dann weiterzuleiten. Ja. Aber ich finde, das ist schon ein nach menschenrechtlichen Gesichtspunkten eigentlich überhaupt nicht vertretbarer Gesichtspunkt, jetzt im Moment Menschen nach Afghanistan zurückzuschicken, selbst wenn sie eben einen Flüchtlingsstatus oder einen anderen Schutzstatus nicht bekommen haben. So, das war jetzt die interne Schutzalternative. Ein weiterer Punkt, der eine ganz große Rolle und auch eine Verschlechterung gegenüber 2015 darstellt, sind die Menschen, die nur subsidiären Schutz bekommen haben. Was ist subsidiärer Schutz? Da fehlt die Anknüpfung der schweren Menschenrechtsverletzung an die flüchtlingsrelevanten Merkmale, wie politische Überzeugung, wie Religionszugehörigkeit, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe, sondern es drohen einfach Gefahren für Leib und Leben. Hier Beispiel, es muss ein ernsthafter Schaden drohen, die Todesstrafe, Folter oder unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Bestrafung. Und dann der dritte Punkt in der aktuellen Diskussion, ganz wichtig, willkürliche Gewalt im Rahmen eines bewaffneten Konflikts, also in einer Kriegssituation. Da sagt man, wenn man nur aus der Situation, aus einem Krieg herausflieht, reicht das nicht zur Flüchtlingseigenschaft. Man hat aber dann gesagt, es kann ja nicht sein, die Folgen für die Menschen sind doch die gleichen, denen droht ein ganz schwerer Schaden. Ja? Und deshalb hat das europäische Recht die Stellung von subsidiär Geschützten gestärkt, also auch von Kriegsflüchtlingen, dass man gesagt hat, die sollen praktisch gleichgestellt werden mit den Flüchtlingen nach der Genfer Flüchtlingskonvention. Das hat eben auch bis 2015 gegolten. Und dann wurde ein Schnitt gemacht in dem Sinne. Dann wurde gesagt, naja, aber das sind doch Kriegsflüchtlinge, das sind doch keine richtigen Flüchtlinge. Und dann hat man deren Rechtsstellung runtergeschraubt. Und am markantesten ist, dass man den Anspruch auf Familienzusammenführung gestoppt hat für subsidiär Geschützte. Die SPD sagt, naja, sie ist von ausgegangen, damals haben nicht so viele subsidiären Schutz bekommen. Von den Syrern, die anerkannt worden sind, haben 96% den Flüchtlingsschutz erhalten. Also ist es doch ein kleines Problem gewesen. Ja, und in dem Moment, wo man das eingeführt hat, dass der Antrag auf Familienzusammenführung erst wieder im März 2018 gestellt werden kann, hat sich das plötzlich verschoben zwischen Flüchtlingsschutz und subsidiärem Schutz. Mit einem Mal ist die Zahl der subsidiär Geschützten wesentlich größer geworden bei Syrien und ist praktisch bald, also spielt eine erheblich größere Rolle auch bei anderen Ländern. Damit hat man die Familienzusammenführung praktisch erstmal verunmöglicht. Denn 2018 kann das wieder bearbeitet werden. möglicherweise, je nachdem, wie die Bundestagswahl ausgeht, kann das auch verlängert werden. Ist ja kein Gesetz auf die Ewigkeit. Der Bundestag kann das ja jederzeit wieder ändern. Und dann dauert es ja noch ein Jahr oder länger, bis die ganzen Formalitäten abgewickelt sind und dann jemand kommen kann. Und dann braucht man sich nicht zu wundern, dass bei der Situation dann Menschen sagen, ja, jetzt bin ich hier 3 Jahre ohne für eine Familie, dann versuche ich doch, meine Familienmitglieder nachzuholen. Und man will ja immer die Schlepper bekämpfen. Dann müssen diese Menschen, die ihre Familie nachholen wollen, die nicht 3 Jahre lang warten wollen, die aber einen Rechtsanspruch an sich hätten, Menschen hierher zu holen, ihre Familienangehörigen herzuholen, die versuchen dann eben, ihre Familienangehörigen auf lebensgefährlichem Wege hinzubringen. Das ist die Situation mit dem Subsidiarschutz. Und dann muss man auch sehen, im Moment wird aus meiner Sicht beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge auch nicht immer richtig entschieden. Es wird zu oft subsidiärer Schutz angenommen, obwohl genauso gut auch Flüchtlingsschutz angenommen werden könnte oder mehr dafür spricht. Also, wenn es zu im Krieg in der Stadt Aleppo, wenn die Stadt Aleppo beschossen wird, auch mit völkerrechtswidrigen Maßnahmen, also mit Giftgas, dann wird diese Bevölkerung ja bestraft. Die ist ja nicht nur Teil eines Krieges, eines Bürgerkrieges, sondern die will man ja besonders treffen, weil man vermutet, das sind Anhänger von Rebellengruppen. Und wenn man aber wiederum anknüpft an die vermutete oder vermeintliche politische Überzeugung von Bevölkerungsgruppen, dann hat man den Flüchtlingsschutz ja wieder dabei. Und das wird aber oft übersehen. Also es geht so, es ist eben doch so politische Vorgabe. Bei Afghanistan wird jetzt negativer entschieden. Bei Syrien wird eben verstärkt der etwas verminderte Schutz genommen mit diesen fatalen Folgen bei der Familienzusammenführung. Auch ein Fall, wenn zum Beispiel ein Arzt in Syrien in seinem Krankenhaus verwundete Rebellen versorgt und die Armee kommt und sagt, du, wenn du das nochmal weiter tust, dann nehmen wir dich selber mit. Dann flieht der praktisch auch aus einer Kriegssituation. Aber er flieht ja nicht, weil links und rechts geschossen wird, sondern weil man ihn bedroht hat, weil er seinem ärztlichen Eid nachkommt. Das ist ein klassischer Fall, wo jemand einen Flüchtlingsstatus bekommen muss. Und da darf es nicht sein, dass er nur subsidiären Schutz bekommt. Also das sind so die zwei Sachen, wo man jetzt heute auch wieder verstärkt am Flüchtlingsschutz, den Flüchtlingsschutz minimiert, also bei der internen Fluchtalternative, wo man nicht genau prüft, ob das wirklich sicher ist und indem man auch hier die Rechte von Flüchtlingen einschränkt, indem man sie nur auf den subsidiären Schutz verweist. Flüchtlinge, an Asyl kann man nur an den Grenzen oder im Land hier in Europa beantragen. Also der Edward Snowden kann in Moskau nicht zur deutschen Botschaft gehen und einen Asylantrag stellen. Als Innenminister Thomas de Maizière darauf angesprochen worden ist, hat er gesagt, er kann keinen Asylantrag in Moskau stellen. Das ist richtig. Er hat aber vergessen zu sagen, dass er ja sehr wohl einen Antrag stellen könnte auf Ausstellung eines Visums aus humanitären Gründen, um in Deutschland dann Asyl zu beantragen. Das wäre die ganze Wahrheit gewesen, aber das will man natürlich politisch nicht. Deshalb sagt man einfach, es geht nicht. Aber es ist richtig, man muss zur Asylantragstellung, muss man eben an den Grenzen eines Landes sein oder im Land. Und jetzt ist natürlich die Frage, was ist auf dem Wasser? In der 12-Meilen-Zone, das gehört zum Staatsgebiet, dann ist das klar. Was passiert auf der sogenannten Hohen See, also zum Beispiel Mittelmeer, das in keinem Hoheitsgebiet gehört? Und da hatte Italien mit Libyen damals noch, Berlusconi und Gaddafi, ein Freundschaftsabkommen geschlossen, wo Italien Geld gezahlt hat und Libyen sich verpflichtet hat, erstmal mögliche Flüchtlinge abzuwehren und wenn sie auf hoher See aufgegriffen werden von der italienischen Marine, sie auch zurückzunehmen. Und da gibt es einen Fall, den französische Journalisten verfolgt haben, beobachtet haben, sonst wäre der nie rausgekommen. Das ist eine Gruppe von Somaliern und Eritreern gewesen. Die sind über Libyen gekommen, sind im Mittelmeer von der italienischen Marine aufgefangen worden, von der Grenzpolizei nach Libyen zurückgeschickt worden, dort inhaftiert worden. Die waren 4 Wochen in Haft unter schlechten Bedingungen. Sie sagen, sie sind misshandelt worden, in einigen Fällen auch gefoltert worden. Danach sind sie ohne Versorgung an der südlichen Grenze in der Wüste in Libyen ausgesetzt worden. Und wenn sie nicht den Kontakt mit den Journalisten hätten, wäre das nicht weitergegangen. Dann haben sie in Italien geklagt. Italien hat gesagt, nein, das war ja außerhalb von Italien, da haben wir nichts mit zu tun. Und dann ist das zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte nach Straßburg gegangen. Das ist der Gerichtshof, der darüber achtet, ob die Menschenrechte, die in der Europäischen Menschenrechtskonvention drin sind, drinstehen, geachtet werden. Und die haben gesagt, die italienische Grenzpolizei hat Hoheitsgewalt ausgeübt. Da ist es egal, ob das außerhalb oder innerhalb des Hoheitsgebiets von Italien ist. Die haben das ausgeübt. Sie hätten wissen müssen, was mit den Menschen passiert. Sie können nicht blauäugig sein und sagen, ich weiß nicht, was mit denen ist. Sie mussten wissen, dass die in Libyen inhaftiert werden, auch misshandelt werden und dann praktisch hilflos ausgesetzt werden. Und da haben die Flüchtlinge hier Recht bekommen, auch eine Entschädigung bekommen. Diese Entscheidung passt natürlich der Europäischen Union nicht. Sie würden das am liebsten natürlich so weitermachen und haben da auch wieder neue Pläne, wie man das machen kann. Die anderen Sachen überschlage ich jetzt zur Dublin-Verordnung. Das ist ein wichtiger Bestandteil der europäischen Flüchtlingsrechts. Ich hatte das vorhin schon mal angesprochen. In der Regel ist es so, das Land, das ein Asylsuchender in der EU zuerst betreten hat, ist für die Durchführung des Asylverfahrens zuständig. Es gibt andere Regelungen bei Minderjährigen. Es gibt auch die Regelung, wenn ein Staat der EU ein Visum ausgestellt hat, der Asylsuchende aber zunächst in einen anderen Staat kommt, dann ist der Staat, der das Visum ausgestellt hat, für die Durchführung des Asylverfahrens zuständig. Diese Dublin-Verordnung hat einen positiven Aspekt. Sie sichert zu, dass ein Asylgesuch innerhalb der Europäischen Union überprüft wird. Das war vorher unsicher, das gab es nicht. Also viele Staaten haben gesagt, ja, hättest auch woanders einen Asylantrag stellen können, ich nehme den Antrag nicht an, ich schicke dich weiter. Das ist durch diese Regelung nicht mehr so ohne weiteres möglich. Aber der Nachteil ist, dass es nur eine Möglichkeit gibt, one chance only, also man kann nur einen Antrag in den heute noch 28 EU-Mitgliedstaaten stellen. Und wenn man den in einem Staat gestellt hat und es ist abgelehnt worden, dann kann man nicht in einem zweiten Land einen Antrag stellen. Also das wäre, besteht keine Chance.
Aber in den 90ern war das anders, nicht? Denn ich weiß von Afghanen, der in Deutschland abgelehnt wurde, nach Frankreich gegangen ist und da anerkannt.
Also bevor Dublin in Kraft getreten ist, konnte das anders sein. Das war schon möglich. Es konnte aber auch sein, dass Leute von einem Land zum anderen geschoben worden sind und kein Land sich für zuständig erklärt hat. Ja, Dublin ist in den 90er Jahren dann erst entstanden und durch die Vergemeinschaftung mit dem Maastrichter Vertrag, dann ist das ja erst relevant geworden für die Europäische Union, also im EU-Bereich. Vorher waren ja die Schengen-Staaten und die Dublin, das lief ja parallel, um das Beste herauszufinden und das ist dann eben erst ab 97 praktisch vergemeinschaftet worden. Ja, dann kann man viel diskutieren über das Dublin-System. Ist das gerecht? Ist das eine gerechte, in Anführungszeichen, Lastenverteilung? Es liegt auf der Hand, dass die Situation in den Außengrenzstaaten natürlich sehr schlimm ist. Griechenland und Italien fühlen sich auch von den anderen EU-Staaten im Stich gelassen. Auf der anderen Seite hat Deutschland seit 2014 in absoluten Zahlen die meisten Asylantragsteller. Im Verhältnis zur Bevölkerung ist Schweden das Land mit den meisten und Deutschland liegt in diesen 3 Jahren so an 5., 6. und 7. Stelle, ist also unterschiedlich. Ja, ist das ein gerechtes Verfahren? Und wenn das kein gerechtes Verfahren ist, welche Alternativen gibt es? Gibt es das System eines Verteilungssystems? Wir haben ja in Deutschland nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel ein Verteilungssystem zwischen den 16 Bundesländern nach Wirtschaftskraft, Steueraufkommen und Bevölkerungszahl. Und das kann natürlich in Deutschland wahrscheinlich eher klappen als in Europa. Oder sagt man freie Wahl des Aufnahmelandes. Das vertreten viele Organisationen und Anwaltsvereinigungen in Deutschland. Ich bin da etwas skeptisch, weil wir im Herbst 2015 in der Praxis die freie Wahl des Aufnahmelandes hatten. Und das hat nicht zu einer Verbesserung der Flüchtlingssituation in Europa geführt, sondern hat eben mit dazu beigetragen, zu diesen Verschlechterungen, weil dann auch in Deutschland, das, bei vielen habe ich die Kritik gehört, ja, warum nehmen die anderen EU-Staaten nichts auf? Also die Situation wäre hier besser gewesen, wenn eben nicht nur 3 oder 4 oder 5 Staaten Flüchtlinge aufgenommen hätten in großer Zahl, sondern auch alle 28. Da waren wir aber weit von entfernt und es kommt ja von einer Reihe von EU-Staaten Kritik an dieser völlig idiotischen deutschen Aufnahmepolitik. Also ich glaube, kurz- und mittelfristig wird das mit einer freien Wahl des Aufnahmelandes keine positiven Entwicklungen bringen. Was ist jetzt geplant? Seenotrettung könnte mehr sein, läuft ja viel von privaten Organisationen. Die staatlichen Stellen sind auch aktiv. Die Bundeswehr beteiligt sich auch an dieser erweiterten Operation, die jetzt unter dem Namen SOPHIA läuft. Im 2015 hatte die Bundeswehr zum Beispiel über 10.000 Menschen auch aus dem Meer gerettet. Also da wird was getan, müsste aber mehr sein. So übernehmen viele private Organisationen diese Rettung und die werden ja jetzt auch ein Dorn im Auge von den Flüchtlingsgegnern. Es gibt ja hier von der identitären Bewegung in Deutschland Versuche, ein Schiff aufzubauen, das dann diese Rettungsoperationen der privaten Organisationen stört. Und es kommen ja jetzt auch Vorwürfe, dass die privaten Seenotrettungsorganisationen in engem Kontakt mit den Schleppern arbeiten und sozusagen Behörden vorbei sind. Also die Staatsanwaltschaft in Sizilien hat ja schon den Vorwurf erhoben, ist aber dann wieder eingestellt worden. Aber da kommt schon etwas auf die freiwillige Flüchtlingshilfe hinzu an Kritik. Resettlement, Neuansiedlung, das ist beschlossen worden. Das ist die Aufnahme von Menschen, die schon in einem anderen Land als Flüchtlinge aufgenommen worden sind, also zum Beispiel Libanon, Türkei, Jordanien, die aber dort aufgrund ihrer Situation keine Zukunftsperspektive haben. Und da sagt der Hohe Flüchtlingskommissar, das sind doch Menschen, warum können die nicht praktisch aufgenommen werden in einem anderen Land, zum Beispiel in Deutschland. Dann hat die EU beschlossen, 20.000 Flüchtlinge in diesem Raum, in diesem Zeitraum 2015 bis 2017 aufzunehmen. Das ist nicht viel, da könnte Europa wesentlich mehr aufnehmen. Aber immerhin, Deutschland nimmt 800 im Jahr auf. 2011 wollte Deutschland noch keinen über dieses Programm aufnehmen. Also hat sich so ein bisschen langsam was entwickelt, aber da könnte wesentlich mehr geschehen. Und man hat auch ein sehr gutes Argument, weil wir hören ja sonst immer, ja, wer kommt denn da alles? Das sind doch, die sind doch gar keine richtigen Flüchtlinge. Hier ist aber schon festgestellt worden, dass es Flüchtlinge sind. Die sind schon, haben schon den Status als Flüchtlinge bekommen, haben aber in dem Land, wo sie jetzt sind, keine Perspektive. Und deshalb ist dieses Argument, wir wissen gar nicht, wer kommt, zieht hier nicht. Dann auch eine Sache, die beschlossen ist, die, wo die EU nicht sehr glücklich hantiert. Es ist ja beschlossen worden, 160.000 Personen aufzunehmen, Syrer und Eritreer deshalb, weil man gesagt hat, Leute, von denen, deren Schutzquote in Europa europaweit über 75% liegt. Und das waren zum damaligen Zeitpunkt Syrer und Eritreer. Und die sollten aus Italien und Griechenland aufgenommen werden und auch aus Ungarn. Ungarn hat aber gesagt, das machen wir gar nicht mit, wollen wir gar nicht haben, wir wollen sowieso keinen haben. Und dann, das ist ja selten, gab es hier einen Mehrheitsbeschluss beim Europäischen Rat. Sonst versucht man ja immer eine Einstimmigkeit, einhelligen Beschluss zu fassen. Hier hat man nicht alle auf die Seite bringen können und deshalb hat die Slowakei gegen diesen Beschluss vor dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg, dem EU-Gerichtshof, geklagt. Das Verfahren ist anhängig. Vor 4 Wochen ungefähr gab es, glaube ich, eine erste mündliche Verhandlung. Slowakei klagt, nimmt aber im geringen Maße Flüchtlinge auf. Bei Deutschland ist es so, das soll bis September 2017 laufen, die Aufnahme. Deutschland hat sich verpflichtet, 27.000 Flüchtlinge nach diesem Schlüssel aufzunehmen. Bisher sind es 2.700. Also da ist noch viel zu tun in den nächsten Monaten. Also so begeistert, obwohl man das durchgesetzt hat, ist man auch nicht. Also nicht nur die neuen Länder aus dem Osten, die vielleicht nicht so eine große Migrationserfahrung haben und denen das alles nicht geheuer ist, Flüchtlinge aufzunehmen, sondern auch die Staaten, die schon Flüchtlinge aufnehmen, beeilen sich dort auch nicht. So, der Versuch, einen Aktionsplan gegen die Schlepper und UNO-Beschluss zu kriegen, das ist erstmal gescheitert, aber man versucht andere Wege. Ich sagte eben bei dieser Mittelmeeroperation Sophia, wird man die Wege von Schleppern auskundschaften und dann den Behörden des Grenzschutzes, zum Beispiel in Libyen, mitteilen, damit dort Maßnahmen ergriffen werden können. Und das andere ist, Zusammenarbeit mit Drittstaaten, die auf dem Wege der Migrationswege liegen, also zum Beispiel Niger, da will man Leute aufklären, wie gefährlich der Weg nach Europa ist und dass sie vielleicht doch besser, dass sie abwägen, ob das so sinnvoll ist, oder auch schon Leute, die schon gescheitert sind, dass die zurückgeführt werden. Es kann aber auch sein, dass dann später mal auch Auffanglager gebaut werden, um die Leute nicht durchzulassen. Also jetzt versucht man es noch auf dem kommunikativen Wege, aber es hat sich ja, es deutet sich an, dass man das vielleicht auch die Leute abfangen will. Diskussionen, was es zurzeit gibt, die Obergrenze, der Vorschlag, das ist nicht mit der Genfer Flüchtlingskonvention, kann das nicht übereinstimmen, denn Sie können nicht sagen, wir nehmen 200.000 Asylsuchende auf. Und wenn der Nächste kommt, dann sagen sie, ist nicht. Der Grundsatz ist Non-Refoulement. Man kann einen Flüchtling nicht in ein Gefährdungsgebiet zurückschicken. Man muss ihn prüfen. Dann muss man sehen, ob andere Staaten sich mit dran beteiligen. Aber man kann nicht sagen, ich nehme keinen mehr auf. Kontingente hat Deutschland immer schon in kleinem Maße aufgenommen. Das ist praktisch die Aufnahme außerhalb des Asylrechts, dass man sagt, man hätte zum Beispiel bei den syrischen Bürgerkriegsflüchtlingen hätte man auch sagen können, wir nehmen auch hier 30.000, 40.000, 50.000 auf, ohne dass die in ein Asylverfahren gehen müssen. Das hat ja die Verwaltung kaputt gemacht. Also das konnte man durchaus tun. Deutschland hat es in der Vergangenheit gemacht mit Kurden aus dem Irak, mit Argentiniern, Chilenen, mit Bosniern aus dem Bosnien-Herzegowina-Bereich. Also das gab es immer schon als Ergänzung zum individuellen Asylverfahren. Sichere Herkunftsstaaten, die Westbalkanstaaten sind jetzt in den letzten Jahren sichere Herkunftsstaaten geworden. Man versucht jetzt ja auch, die Algerien, Marokko und Tunesien zu sicheren Herkunftsstaaten zu machen. Das ist bisher an der Bundesratsmehrheit gescheitert. Nach dem politischen Wechsel in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen muss man mal ausrechnen, ob das nicht doch noch eine Mehrheit findet. Aber zurzeit ist das gescheitert. Wenn ein Staat als sicherer Herkunftsstaat bezeichnet wird, heißt es nicht, dass ein Asylsuchender aus dem Staat keine Chance auf Asyl hat. Es ist nur erheblich erschwert. Es gilt die Vermutung, die auch im Grundgesetz drinsteht. In einem sicheren Herkunftsstaat gibt es in der Regel keine Menschenrechtsverletzungen. Diese Vermutung der Verfolgungssicherheit kann der oder die Einzelne für sich versuchen zu widerlegen. Also man kann schon sagen, in einem Land wie Ghana, jetzt gibt es in der Regel keine Verfolgung. Aber für mich in meiner speziellen Situation ja. Oder das Argument war bei Marokko und Algerien und Tunesien jetzt so, Homosexuelle können dort bestraft werden. Also könnte man generell sagen, die Situation dort spricht vielleicht für ein sicheres Herkunftsland, aber für bestimmte Bevölkerungsgruppen nicht. Und das könnte man vorbringen. Die bisherige Erfahrung ist aber so, dass in diesem verkürzten Verfahren die Chancen sehr gering sind, diesen individuellen Aspekt erfolgreich einbringen zu können. Und bei dem Druck, der auf den Entscheiderinnen und Entscheidern beim Bundesamt liegt, wenn die sehen, sicheres Herkunftsland, das sind ja dann nach den Clustern, die das Bundesamt jetzt gebildet hat, sind das ja die Fälle ohne Perspektive, also die mit hoher Wahrscheinlichkeit sowieso abgelehnt werden. Und wenn das schon praktisch vorgeschaltet wird, dass jemand aus einem Land kommt, der hat sowieso keine Chance, dann wird doch oft nicht gehört, dass da jemand doch vielleicht individuelle Gründe vortragen kann. Subsidiären Schutz und Beschränkung der Familienzusammenführung hatten wir eben schon erwähnt. Zur Vereinbarung EU-Türkei, muss man sagen, die EU sieht das gar nicht als eine Vereinbarung zwischen ihr und der Türkei, sondern, so hat auch der Europäische Gerichtshof in Luxemburg entschieden, das sind alles Vereinbarungen der 27 Länder, also UK war nicht mehr dabei, der 27 EU-Mitgliedstaaten, die haben zwar im Rahmen des EU-Rates getagt, aber haben dann in den Pausen praktisch mit der Türkei einzelne Vereinbarungen getroffen. Deshalb fühlte sich der Europäische Gerichtshof nicht für zuständig, darüber zu entscheiden, ob dieser Vertrag mit der Europäischen Grundrechtecharta in Einklang zu bringen ist, weil das man auf nationaler Ebene anfechten muss. Es sind ja nur Erklärungen, Vereinbarungen. Also es war ja schon interessant, wie man da immer rumgesprungen ist. Was das denn ist, ist es nun ein völkerrechtlicher Vertrag, ist es nicht? Nein, es sind nur Erklärungen. Ja, und diese Erklärung sagt, Leute, die in Griechenland keinen Asylbeantrag beantragen, weil sie woanders hingehen wollen, die können in die Türkei zurückgeschickt werden und Menschen, deren Asylantrag abgelehnt worden ist. Und nun ist die entscheidende Frage, und in Griechenland ist noch keine Grundsatzentscheidung gefallen. Amnesty hat einen Fall, fokussiert sich auf einen Fall, den Fall Nuri. Da wird eine Grundsatzentscheidung bald fallen. Es ist zu befürchten, dass das oberste griechische Gericht entscheiden wird, dass die Türkei ein sicherer Drittstaat sei. Und deshalb könnte man auch in die Türkei zurückschieben. Der braucht gar keinen Schutz in Griechenland oder in einem anderen Land der EU, sondern er könnte in die Türkei zurückgeschoben werden. Was ist ein sicheres Drittland, sicherer Drittstaat? Das ist ein Staat, der Zugang zu einem fairen Asylverfahren gewährt. Und nun hat zum Beispiel auch Amnesty International, aber auch andere, Human Rights Watch, auch Pro Asyl, haben ja nun mehrere Fälle dokumentiert, dass Leute aus der Türkei abgeschoben worden sind, nicht nur nach Syrien, sondern auch nach Afghanistan, die gar kein Asylverfahren hatten. Oder dass Leute, die von Syrien versucht haben, in die Türkei zu kommen, beschossen worden sind, ja, vom türkischen Militär. Da ist interessant, wir haben von Amnesty zum Beispiel mit dem Auswärtigen Amt in der Regel sehr gute Kontakte und sehr gute Gespräche auf der Fachebene, auch auf der oberen Ebene. Aber es gibt eben Fälle, wo das eben nicht so der Fall ist, und das ist auch hier in der Türkei. Das Auswärtige Amt hat auf Fragen von Journalisten, ob es denn die Dokumentation von Amnesty und anderen bestätigen könnte, gesagt, wir konnten das nicht verifizieren. Da frage ich mich jetzt, konnte man das nicht oder wollte man das nicht? Wir hatten das schon in den 90er Jahren, dass das Auswärtige Amt der Linie des Bundesinnenministeriums gefolgt ist, damals Kinkel-Kanter. Ich nehme an, dass es jetzt so ähnlich ist. Alle warten ja, genau wie bei Afghanistan, auf einen neuen Lagebericht. Und hier bei der Türkei wird es also auch spannend werden, ob die Türkei wirklich als sicheres Drittland bezeichnet werden kann. Es kommt natürlich bei der Türkei ein Diskussionspunkt hinzu. Die Türkei hat knapp 3 Millionen Flüchtlinge aufgenommen. Also könnte man ja sagen, die Türkei ist ein sicherer Drittstaat. Ja, sie haben die Menschen aufgenommen. Den Großteil dieser Menschen gewähren sie aber nicht die Rechte eines Flüchtlings. Sie haben nicht den Zugang zum Bildungssystem, nicht den Zugang zum Gesundheitssystem, nicht den Zugang zum Arbeitsmarkt, die rechtmäßig aufhältliche Ausländer haben müssten. Ja, das sind Punkte und dann eben dieses Verfahren. Hinzu kommt noch, dass die Türkei, aber das ist jetzt praktisch in der Praxis, spielt das nicht die entscheidende Rolle, die Türkei hat immer noch einen Vorbehalt zur Genfer Flüchtlingskonvention, dass sie an sich nur sich verpflichtet zum Schutz von Flüchtlingen aus Europa. Nun, aber sie nehmen Flüchtlinge eben aus anderen Teilen der Welt auf. Also von daher glaube ich, ist das ein schwaches Argument. Aber die Türkei ist schon mehrfach darauf angesprochen worden, diesen Vorbehalt zu ändern. Also jetzt sage ich mal so eine nette Geschichte. 2004 war ich auch im Gespräch mit Erdogan dabei. Da war Merkel noch Oppositionsführerin und wir waren im selben Hotel. Und nach dem Gespräch mit Merkel kam er zu uns. Da waren Vertreter von Kirchen und auch Amnesty. Ich war für Amnesty da. Und dann habe ich ihn darauf angesprochen, warum die Türkei denn nicht den Vorbehalt nach der Genfer Flüchtlingskonvention zurücknimmt und das weltweit für Flüchtlinge weltweit geben will. Dann tat er ganz erstaunt und hat seine Referenten gefragt, wie, das haben wir nicht, das werden wir sofort ändern. Das war 2004, heute haben wir 2017, hat sich noch nichts geändert. Bitte.
Ich habe eine Frage, und zwar die beiden Zahlen, die Sie hier unten
ja.
Ein
Kontingentzusage. Also wenn das System funktioniert, würden also Menschen zurück von Griechenland in die Türkei geschoben werden und dann würden Menschen, 72.000 Menschen in die EU-Mitgliedstaaten geschickt werden. Und die brauchten nicht übers Mittelmeer zu gehen, gefährlich, sondern die würden praktisch eingeflogen werden. Das verkauft man eben als den sicheren Weg. Da muss man erst Leute zurückschicken und die anderen werden eben andere ausgesucht und werden genommen. Und von diesen 72.000 würde die Bundesrepublik 15.100 Syrer aufnehmen.
Und wie viel ist da bisher passiert?
Noch gar nicht. Naja, das liegt aber auch daran, dass die rechtliche Lage in Griechenland noch nicht geklärt ist. So, was sind jetzt die Vorschläge der EU-Kommission? Wir hatten jetzt am 19. und 20. Juni um den Weltflüchtlingstag hat wieder ein Flüchtlingssymposium in Berlin stattgefunden. Jetzt zum 17. Male wird von vielen Nichtregierungsorganisationen mitgetragen, vom Hohen Flüchtlingskommissar. Und es nehmen dort auch immer Leute vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge teil und auch Menschen vom Bundesinnenministerium und von der Europäischen Kommission. Und die Vorschläge der Europäischen Kommission gehen in die Richtung, die ich vorhin schon angedeutet habe, man will wieder stärker differenzieren zwischen Flüchtlingsschutz und subsidiären Schutz. Also das, was man erreicht hatte 2011 bis 2013, die annähernd gleiche Rechtsstellung der subsidiär Geschützten mit den Flüchtlingen, die den Flüchtlingsschutz bekommen haben, die will man wieder trennen, also mit den Rechtsansprüchen auch. Das Dublin-System hatte man zwei Vorschläge gemacht, es fortzuführen oder eine Alternative zu machen. Das wird jetzt im Vorschlag der EU-Kommission wird das fortgeführt. Dann auch mit der Entlastung besonders stark belasteter Staaten durch Verteilung, also es ist praktisch eine Ergänzung, das Dublin-System und dann eben Entlastung von Italien und Griechenland. Und das, da werden eben Menschen verteilt. Nach einem System Wirtschaftsstärke und Einwohnerzahl. Und wenn ein Staat einen Flüchtling nicht aufnimmt, der nach Verteilung zugeteilt würde, müsste er 250.000 Euro bezahlen. Also das ist praktisch so ein Strafmodus. Da frage ich mich, ob das so richtig ist. Ich würde es eher umgekehrt machen. Ich würde den Staaten, die ja noch nicht diese Migrationserfahrung haben, wie die Kernländer der Europäischen Union. Ich würde denen das schmackhaft machen und sagen, wenn ihr einen aufnimmt, kriegt ihr so und so viel Geld dazu. Damit auch die Stimmung in dem Land sich ändert. Es hat ja keinen Sinn, ja, es ist eine schwierige Sache, das zu diskutieren, aber es hat ja keinen Sinn, jemanden dorthin zu verteilen, wo der Hass auf Flüchtlinge so groß ist, dass die Leute sich überhaupt nicht sicher fühlen. Ja? Und dann kriegt das, und dann wird dann noch in dem Land dann diskutiert, jetzt müssen wir noch 250.000 Euro zahlen, weil wir einen Flüchtling nicht aufgenommen haben. Das führt nicht zu einer solidarischen Flüchtlingspolitik. Ob der andere Ansatz erfolgreich ist, muss man ausprobieren, denke ich. Ja, was dann ganz schlimm kommen wird, also dieser Wendepunkt vom September 2015 würde so gar nicht mehr funktionieren. Denn es gibt in dem Dublin-System nach Artikel 17 das Recht auf Selbsteintritt eines Staates zur Aufnahme von Asylsuchenden, für die es aber gar nicht zuständig ist. Und ich war neulich ganz überrascht, da ein alter Bekannter, der ist aber irgendwie so mehr Linkspartei, aber da gibt es ja auch verschiedene Strömungen, der sprach mich neulich darauf an und sagte, das war ja alles unrechtmäßig, was die Merkel gemacht hat, ne? Die Flüchtlinge einfach aufzunehmen. Ich sage ja, es gibt ein Selbsteintrittsrecht nach dem Dublin-Verfahren, das wusste er nicht. Ja gut, es wird auch eine Diskussion nicht geführt. Also man kann natürlich sagen, hat sie ihr Kabinett richtig eingebunden oder hat sie das mit Altmaier alleine gemacht? Das ist ja egal. Aber natürlich steht das einem Staat der Europäischen Union zu, auch Menschen aufzunehmen, wofür man nach Dublin nicht zuständig ist. Das soll aber jetzt gestrichen werden. Nur noch in ganz, ganz wenigen Ausnahmefällen. Also praktisch, und Deutschland unterstützt das. Also man will praktisch verhindern, dass so eine Situation noch einmal eintritt und dass man aus einer moralischen Situation heraus dann sagt, die möchte ich dann doch aufnehmen. Nein, das ist jetzt in den Vorschlägen drin der EU-Kommission. Das wird jetzt auf dem Europäischen Rat und im Europäischen Parlament diskutiert. Es ist ja so, die Kommission schlägt Sachen vor und dann muss der Europäische Rat, also die Regierungschefs das Europaparlament zustimmen. Nun ist es so, das Europaparlament, die Abgeordneten orientieren sich schon an der politischen Stimmung ihrer Parteien im Herkunftsland. Das war früher anders, 1986, da wurde vom Europaparlament alles Mögliche beschlossen, nur es hatte nichts zu sagen. Ja, aber jetzt hat es was zu sagen, da wird das schon vorsichtiger. Also das ist eine ganz wichtige Sache. Also wenn das gestrichen wird, wird es schwierig, solche Aufnahmeaktionen nochmal zu machen. Dann auch eine Rücküberstellung ohne zeitliche Begrenzung. Wir haben jetzt Fristen. Wenn also eine Überstellung wenn ein Aufnahmeland gesagt hat, ja, ich nehme den Menschen und das klappt aber nicht innerhalb von 6 Monaten, dann ist das Land, wo der sich auffällt oder die sich auffällt, dann geht die Zuständigkeit an dieses Land über. Ein wichtiges Argument beim Kirchenasyl, dass man sagt, wenn du 6 Monate hier durchhältst, dann ist die Frist vorbei, die Überstellung ist nicht passiert, also kannst du hier bleiben. Das würde dann auch wegfallen. Also wenn man dann, wenn die Überstellung nach 2 Jahren möglich ist, dann würde das erfolgen, mit der Konsequenz, dass es dann aber gar keinen Zugang zu einem Asylverfahren mehr gibt in diesem Land. Also das hätte die Folge, dass diese Menschen überhaupt kein Asylverfahren hätten, wo ihre inhaltlichen Sachen geprüft werden. Das ist so mit dem Ziel, die Leute aus Europa rauszuschieben. Und dann der letzte Punkt ist der schlimmste. Abschiebung in sichere Drittstaaten, das wäre an sich nicht schlimm. Nur mittlerweile diskutiert man nicht nur die Türkei, ein sicherer Drittstaat zu sein könnte, sondern auch Libyen. Und jetzt kommt man auf die Idee der Insellösungen, dass man sagt, es gibt Inseln, wo man sicher sein kann in Libyen. Dann will man auch den Staat Libyen als einen sicheren Drittstaat bezeichnen, wenn einzelne Punkte, also es gibt ja mehrere Regierungen dort, wenn die dort, wenn die garantieren könnten, dass die dort die Flüchtlinge sich dort aufhalten können, dann können die auch in Libyen bleiben. Ich habe vorhin ja geschildert, wie es bisher ist, und wenn auch der Nahostbeauftragte der Bundesregierung oder der Sonderbotschafter Kobler, wenn der sagt, die Leute werden in Libyen von den Milizen wie im KZ gehalten und Außenminister Gabriel das bei seinem Besuch in Libyen vor kurzem bestätigt hat über die schlimmen Situationen, dann fasse ich es nicht, dass überhaupt jemand auf die Idee kommen kann und sagen, Libyen könnte ein sicherer Drittstaat sein. Und ich glaube, das muss viel mehr in die Öffentlichkeit kommen, dass solche abstrusen Gedanken sind, dass wir in der Diskussion, dass es Menschen gibt, die sagen, ja, wie soll das alles geregelt werden? Ich finde, auf diese Fragen muss man schon eingehen, wie das aussehen kann. Aber dass man solche Vorschläge macht, zu sagen, wir schicken in ein Land ab, wo die Menschenrechte unheimlich verletzt werden und dann so zu tun, als seien die Menschen dort sicher, dann hören wir aber auch auf. Dann sollten wir von der Wertegemeinschaft Europa auch aufhören und dann sollte man den Friedensnobelpreis auch zurückgeben, meiner Ansicht nach. So, was?
Entschuldigung, ja. Rücküberstellung heißt Zurückführung ins Heimatland oder was? Das Vorhergehende, dieses
Rücküberstellung. Nee, das ist in das nach dem Dublin-Abkommen zuständige Land. Also sagen wir Beispiel Deutschland nach Italien. Wenn das nicht innerhalb der 6 Monate erfolgt, weil jetzt fällt diese 6-Monatsfrist weg, also wenn das jetzt ist, würde, wenn die Überstellung nicht innerhalb von 6 Monaten nach Zusage Italiens erfolgt, würde Deutschland für die Durchführung des Asylverfahrens zuständig werden. Wenn das jetzt aber die Rücküberstellung ohne zeitliche Begrenzung heißt, dann eben, man kann auch nach 2 oder 3 Jahren jemanden zurückschicken. Und dann hat er aber in dem an sich zuständigen Land keinen Anspruch mehr auf Durchführung eines Asylverfahrens. Sodass dann im Grunde es nur noch formal entschieden wird Und dann soll die Abschiebung eben in sichere Drittstaaten möglich sein. Und das ist jetzt eben, Türkei war der erste Versuch, aber Libyen ist ja noch, glaube ich, viel schlimmer. Das soll also möglich sein. Es soll auch geprüft werden von Anfang an, wenn man in die EU kommt, also diese, Entschuldigung, das war schon richtig, dass Sie da nochmal nachgefragt haben. Denn
dass Libyen bald als sicherer Drittstaat bezeichnet werden soll, das hängt auch damit zusammen, dass die Bundeswehr dort das Militär so ausbilden will, damit sie die Flüchtlinge davon abhalten können, ja, hierher zu fliehen. Das müssen Sie doch auch mal sagen. Ich habe schon die ganze Zeit auf den Punkt gewartet bei Ihnen. Und, ja, und warum haben Sie denn naive Glaube, dass Sie die Politik auch noch ändern würden? Nur noch zwei Sätze. Schon der Gaddafi haben Sie nicht wegen der Behandlungen der Flüchtlinge weggebombt. Im Gegenteil, mit der Nachfolgeregierung, wo jetzt das Militär ausgebildet wird, wurde ja gleichfalls so im Vertrag abgeschlossen, damit sie eben Lager bilden und die Flüchtlinge vorne setzen. Und
ja, ist richtig, ist ja richtig. Ja, haben Sie recht.
Nur noch ein Satz. Die Umsetzung des Abkommens war insofern unrealistisch, dass es die ganze Zeit im Failed State war, also im Grundprinzip jetzt noch. Neben der vom Westen anerkannten Regierung gibt es noch eine islamistische Regierung und die hält keinen Flüchtling davon ab, hierher zu kommen. Und jetzt scheuen sie wohl etwas Verstärkung zu bekommen von der Bundeswehr. Aber warum die Hoffnung in die deutsche Behörde, dass sie dies ändern würden, dies war noch nie so. Das kann man doch gerade daran sehen, wie die Kurden in der Vergangenheit in das sichere Herkunftsland Türkei abgeschoben worden sind.
Gut, aber jetzt ist, also jetzt gehen wir nicht noch zu dem Thema Kurden und Türkei. Nein, Sie haben, ich meine, soll man denn sagen, ist alles vergeblich? Ich denke, man muss doch aufklären, was geplant ist. Ich glaube, dass die meisten von Ihnen das hier nicht so wussten in dieser Drastigkeit. Und das ist doch wichtig, dass man jetzt auch im Bundestagswahlkampf die Abgeordneten, die Kandidaten doch auch anspricht und sagt, wollt ihr das wirklich? Wollt ihr, seid ihr der Meinung, dass Libyen ein sicherer Drittstaat ist? Und warum wird die also der eine Teil der libyschen Grenzpolizei praktisch finanziert, aufgestockt, damit es zu diesen menschenrechtswidrigen Verhalten kommt? Das ist doch, glaube ich, wichtig, dass wir aufklären, was jetzt hier geplant ist und dass es da einen Widerstand gegen gibt. Und ich denke, da sind noch Hoffnungen da, dass das verhindert werden kann, weil das so daneben ist, dass man sich das eigentlich überhaupt nicht vorstellen kann. Und ich glaube, dass da doch der gesunde Menschenverstand dann doch noch zu einer Abkehr führt. Ja, Forderung jetzt am Schluss, solidarische Flüchtlingspolitik, Zugang zu einem fairen Asylverfahren, das ist der wichtigste Punkt. Und es können Flüchtlinge nicht zurückgeschickt werden, solange sie nicht in einem Verfahren die Flüchtlingseigenschaft nicht erhalten haben. Schaffung legaler Zugangswege, ein ganz wichtiger Punkt. Ich halte den nicht für illusorisch, warum müssen Menschen, die Familienangehörige, also Familiennachzug, müssen die Menschen auf lebensgefährlichen Wege gehen, obwohl sie ja einen Rechtsanspruch auf Familienzusammenführung haben? Das wäre ein legaler Zugangsweg. Und, das ist jetzt die andere. Können Sie es noch lesen? Nee, wahrscheinlich nicht. Und ich denke, ist auch eine Verteilung von Asylsuchenden in der EU ist notwendig, aber in einem sehr vorsichtigen Maße. Und ich glaube auch, dass die Staaten, die schon länger zur EU gehören, da auch einen größeren Anteil übernehmen müssen, um in Vorbildfunktion ranzugehen. Einfach so zu verteilen und zu sagen, Slowakei nimmt die, Slowenien nimmt die, Rumänien die und Bulgarien die. Die Situation in Bulgarien auch für anerkannte Flüchtlinge ist katastrophal. Es gibt eben jetzt auch in jüngster Zeit wieder Gerichtsentscheidungen, die anerkannte Flüchtlinge nicht nach Bulgarien zurückschicken, weil sie sagen, da gibt es überhaupt keine Existenzmöglichkeit für Flüchtlinge. Also von daher, es ist kein allgemeines Level da, wie man Flüchtlinge behandelt. Das ist sehr unterschiedlich, da muss noch eine Menge dran gearbeitet werden. Deshalb Verteilung ja, aber eben auch Förderung von den Mitgliedstaaten, die noch nicht so weit sind. Das ist eben dieser Aspekt Berücksichtigung fehlender Migrationserfahrungen. Und dann ganz wichtig, auch wenn es zu einer Verteilung kommt, natürlich auch Berücksichtigung von berechtigten Interessen von Asylsuchenden. Es kann doch nicht sein, wenn jemand in Deutschland, es gibt eine Syrerin, die auch im Fernsehen schon mal aufgetreten ist, die hat hier in Essen hat sie Abitur gemacht, dann konnte sie nicht studieren, weil sie nur geduldet wurde, also keinen Asylstatus hatte. Dann ist sie zurückgegangen nach Syrien 2010, hat dort geheiratet und nach 2011 wollte sie dann wieder zurück, ja, verständlich. Und dann konnte sie auch, hatte sie auch kein Visum für Deutschland bekommen, obwohl sie in Deutschland Abitur gemacht hat. Und dann musste sie auch den Weg übers Mittelmeer gehen, dann hat sie es jetzt geschafft, aber ihre Mutter konnte sie auch nicht nachholen. Das sind, ich denke, dass man bei einer Verteilung, was nützt es, wenn man die Frau nach Estland oder nach Finnland verteilt, ja? Wenn sie in Deutschland die Schule besucht hat und Abitur gemacht hat. Also das sind die berechtigten Interessen. Auf der anderen Seite, ich habe einen kennengelernt, der hat gesagt, er will nach Deutschland, weil Deutschland Fußballweltmeister geworden ist. Das mag dann subjektiv für ihn ganz wichtig sein, ja? Aber ob das so ein objektiv berechtigtes Interesse ist, wage ich mal zu bezweifeln. Also da gibt es viel dazwischen, ja, was man machen kann. Und dann ein Punkt, der völlig vergessen wird. Ich hatte vorhin gesagt, one chance only, ein Antrag in der Europäischen Union. Wenn man verliert, dann war es das. Wird man aber anerkannt, dann gilt die Anerkennung nicht für ganz Europa, sondern die Niederlassungsfreiheit besteht erst nach 5 Jahren. Das heißt, wenn man in Italien anerkannt wird als Flüchtling oder eben, sagte ich eben das Beispiel Bulgarien, dann kann er nicht in die anderen EU-Staaten fahren. Im negativen Falle gilt das, im positiven Falle gilt das nicht. Und das finde ich, also da kann man sagen, die sind jetzt schon mal anerkannt worden, die haben einen Schutzstatus bekommen, warum sollen die keine Freizügigkeit in der Europäischen Union bekommen? Und ich glaube, das ist auch ein Vorschlag, den man der Politik, mit dem man die Politik konfrontieren muss, da könnte man auch noch positiv etwas gestalten. So, ich bin aber dann fertig mit meinem Vortrag und ich muss mich entschuldigen, dass es so lange gedauert hat und finde das toll, dass Sie das ausgehalten haben, trotz Luftschwierigkeiten hier. Fand ich also ganz toll, dass Sie so aufmerksam zugehört haben und jetzt können Sie gerne noch Fragen stellen.